Deutschlandfunk Nova. Dein Sonntag.
Die Gamescom feiert Geburtstag. Europas wichtigste Spielemesse ist 10 geworden und deswegen sind wir auch da. Deutschlandfunk Nova Game-Expertin Jana Reinhardt und ich. Und Jana ist tatsächlich schon seit Dienstag auf der Messe unterwegs. Wie geht's dir eigentlich?
Ja, ganz gut.
Das ist doch gut. Du kommst tatsächlich jedes Jahr auf die Gamescom, um dich zwischen den ganzen Sequels und Prequels und Neuerscheinungen und Indie-Games und Wettkämpfen und Cosplayern und Retro-Gaming und T-Shirt-Ständen umzusehen. Umzusehen ist relativ, weil es ist relativ voll, zumindest heute.
Allerdings, wir haben uns durchgekämpft durch die Massen.
Aber du hast dabei auch nochmal einen anderen Blick. Du bist ja auch Spieleentwicklerin. Was war da so in deinen Augen dieses Jahr besonders?
Also mir ist dieses Jahr nochmal besonders aufgefallen, wie sich die Wahrnehmung von Spielen irgendwie gewandelt hat. Nicht nur innerhalb der Gamescom, sondern auch die Berichterstattung darüber. Man kann so richtig erleben, dass das Thema von der Politik gehypt wird. Das merke ich halt zum einen an den vielen politischen Rundgängen, die wir als Entwickler geben. Also ich glaube, das wissen die meisten gar nicht, dass es so Politiker-Rundgänge gibt. Zum Beispiel bei EA, bei Ubisoft, aber auch bei der Indie-Arena-Booth. Werden halt Politiker über Games aufgeklärt und über die Games-Szene. Ne? Aber es gibt auch so ein Rahmenprogramm mit Debatten und die ist halt auch oft mit Politikern, die eben dann über Games diskutieren.
Und wir sitzen jetzt hier gerade in der E-Sport-Area. Hinter uns wird auch gezockt. Man hört es vielleicht so ein bisschen im Hintergrund und es sind relativ viele Menschen hier und es werden auch große Turniere hier ausgetragen. Warum erleben denn jetzt Games und E-Sport ja eigentlich erst jetzt diesen Hype?
Also das liegt zum einen daran, dass im Februar wurde ja der Koalitionsvertrag zwischen SPD und CDU geschlossen und da wurde zum ersten Mal richtig explizit eine Förderung von Games reingeschrieben, aber auch, dass der E-Sport mehr Anerkennung erhalten soll. Zu dem Thema gab es halt, wie gesagt, hier auch eine Debatte. Die Battle Royale hieß das, schöner Name. Und im Prinzip ging es halt darum, dass Games endlich aus der Schmuddelecke rausgeholt werden und sie anderen kulturellen Medien gleichwertig gemacht werden sollen. So Stichwort Hakenkreuze in Spielen.
Gab es ja jetzt gerade die große Diskussion und das erste Spiel mit Hakenkreuz tatsächlich. Und das ist eigentlich ziemlich krass, weil Games gibt es ja auch schon eine ganze Weile. Kannst du vielleicht nochmal genauer erklären, was sich da jetzt verändert hat für die Entwickler?
Also ich zeig dir mal ein Spiel, das heißt Through the Darkest of Times, das ist noch in der Mache, das ist noch nicht fertig und das, ich zeig dir so eine Szene aus dem Spiel, ne? Da siehst du wie so ein Lagerfeuer, was tatsächlich eine Bücherverbrennung ist, rechts steht da Erich Kästner und links steht halt ein Nazi im Prinzip, Nationalsozialist und hebt den rechten Arm.
Ja.
Und schon diese Geste, schon diesen Arm zu heben, ist ja ein verfassungsfeindliches Symbol.
Ja.
Und für die Entwickler ist es aber sehr wichtig, dass es eben nicht aussieht wie so ein Lagerfeuer, sondern dass eben das in den Kontext gesetzt werden kann. Und dafür brauchst du halt diese Symbole, gerade bei so einem geschichtlichen Spiel.
Was ja klar ist, gibt es ja auch in Filmen zum Beispiel.
Genau, Filme dürfen das, Spiele durften das lange nicht. Also die hätten dann keine USK-Freigabe bekommen, also diese unabhängige Spiele-Selbstkontrolle für Spiele. Die werden im Prinzip, hätten sogar die Möglichkeit gehabt, dass man die verklagt, wenn die sowas drin hätten. So, aber wenn Spiele halt gerade so wertvolle Inhalte haben, dann erhalten sie jetzt erst die Chance, dass sie diese USK-Freigabe bekommen. Ich glaube, das Spiel ist dann auch ab 12, trotz Hakenkreuzen. Und in der Politikerdebatte, der Battle Royale auf der Gamescom, hat auch der Generalsekretär der SPD zum Beispiel, Lars Klingbeil, der hat dazu auch einen ganz wichtigen Satz gesagt.
Dürfen bestimmte historische Symbole nicht auftauchen, dann ist das falsch. Und ich bin froh, dass das jetzt korrigiert wurde, dass es die Möglichkeit gibt. Und das ist ein weiterer Schritt für mich auch zur Normalisierung der Games-Branche in der politischen Debatte.
Was ist da jetzt genau mit Normalisierung gemeint?
Also du musst dir vorstellen, bei Spielen war das immer so, es gab eigentlich nie den Normalzustand für Games. Das war immer, wie gesagt, Schmuddelecke. Ne? Also ich musste mir als Entwickler ganz oft schon anhören, wurde mit Drogendealern verglichen.
Ernsthaft?
Ja, also Thema Spielesucht natürlich. Gamer wurden lange nicht ernst genommen. Also ne, picklige, übergewichtige Teenager, die eh nur Pizza essen, das waren halt Gamer. Dann gab es die Killerspieldebatte. Dann natürlich die Sache auch mit den Hakenkreuzen. Das heißt, dass Spiele nie mit Filmen gleichwertig waren, dass sie nie das Gleiche machen durften, was Film aber sehr wohl gestattet war. Das sind halt alles so die Wahrnehmung von Games früher, wie das war. Und ich finde, die öffentliche Debatte rund um die Gamescom, die zeigt halt auch selbst, dass diese Vorurteile längst nicht mehr zeitgemäß sind. Und genau das ist halt mit Normalisierung gemeint. Und das hat auch die Generalsekretärin der CDU nochmal erzählt, Annegret Kramp-Karrenbauer. Die war bei der Debatte dabei und der YouTuber Peter Smies, der hat sie halt auch gefragt, wie schwierig war das eigentlich, diesen Normalzustand zu erreichen für die Politiker?
Also es war kein Parteienkonflikt, sondern eher, wie Sie sagten, ein Generationenkonflikt. So, Parteien haben zusammengearbeitet, da reinzubekommen, aber teilweise...
Ja, ich kann mich auch gut an die entsetzten Gesichter des einen oder anderen erleben, als wir angefangen haben zu erklären, was E-Sport ist. Und da war schon teilweise Fassungslosigkeit, auch in der Runde.
Und besagte Fassungslosigkeit habe ich halt auf der Gamescom mal zum Anlass genommen, E-Sportler zu fragen, was bei Ihnen da jetzt eigentlich vom Normalisierungszustand ankommt.
Wen hast du da getroffen, wen hast du gefragt?
Also ich habe mit Markus Bonk geredet, der ist auf der Gamescom, um im Finale des beliebten Multiplayer-Spiels League of Legends teilzunehmen. Wir haben diesen riesen Pokal da gerade schon stehen sehen hier im Foyer von der Electronic Sports League.
Macht auf jeden Fall auf dicke Hose und man kann auch richtig, richtig Kohle mittlerweile dafür nehmen.
Er ist ordentlich riesig, also ein bisschen wie im Prinzip Fußballpokale. Und sein Team heißt Ad-Hoc Gaming und den habe ich halt mal gefragt, wie er sich den aktuellen E-Sport-Hype eigentlich erklärt.
Was, glaube ich, alle bemerkt haben, ist, dass die Jugend halt eigentlich gar keinen Bock mehr auf traditionelle Medien haben, analoge Medien, sondern alles digital ist. Und da müssen die Politiker hin. Wo ihr wahrscheinlich jetzt gerade bemerkt, wow, riesen Stadien, die voll sind. 15.000 Menschen, die dafür ein Spiel hingehen. Es gibt schon ein Ökosystem, wo Menschen damit Geld verdienen. Es gründen sich Vereine. Und dadurch hat das ja Ganze wieder so ein bisschen organisierten Hintergrund.
Ja, und ich glaube, man hört bei ihm auch ganz gut raus, dass der E-Sport eben lange um seine Wahrnehmung und Anerkennung gekämpft hat. Und erst jetzt zahlt sich eigentlich das aus, weil ich meine, E-Sports gibt es halt nicht schon seit der Gamescom, die gibt es halt schon, seit es noch Games Convention hieß und in Leipzig war. Und dafür musste aber einiges passieren. Zum Beispiel wünschen sich die E-Sport-Vereine aktuell, dass sie eben Gemeinnützigkeit anerkannt wird. Das ist denen halt ganz wichtig, weil sie dann eben viel sinnvoller arbeiten können, Fördergelder beantragen können, das ist halt wichtig. Bei Ad-Hoc Gaming ist es aber zum Beispiel so, dass die das schon gar nicht mehr brauchen. Also die sind inzwischen so groß, die haben eine GmbH gegründet, die sitzen in Gera und die haben da sogar ein Trainingszentrum für E-Sportler.
Was macht dieses Trainingszentrum in Gera dann für E-Sportler? Ist das so wie beim Fußball oder so nachwuchsförderungsmäßig?
Ja, so kann man sich das vorstellen. Also einmal dient es natürlich dazu, auch ein Stück weit die Politik erstmal aufzuklären über E-Sport. Also da war zum Beispiel Thürings Ministerpräsident Bodo Ramelow, der war da zu Gast und hat da FIFA vorgeführt bekommen, hat FIFA halt gespielt, also dieses Fußballspiel, das Online, was ja auch im E-Sport eingesetzt wird. Markus Bonk hat aber auch erklärt, dass sie damit E-Sportlern trainieren und denen halt eine Zukunftsperspektive überhaupt geben.
Wir haben ein E-Sport-Leistungszentrum mit über 450 Quadratmetern in Gera und mit noch einem Studio dabei. Das heißt, wir können den Leuten von A bis Z einfach mal alles erklären und noch zeigen. Also es ist sehr, sehr wichtig, was Digitales auch greifbar zu machen, wo wir in Zukunft auch Menschen die Möglichkeit bieten wollen, eine Ausbildung zu machen in dem Bereich, sodass man halt sagt, okay, ihr geht dem E-Sport-Thema nach, könnt euch dort im semi-professionellen Bereich vom Amateur zum Profi weiterentwickeln. So, dass man halt zu 50% E-Sport macht und zu 50% einer normalen Ausbildung nachgeht.
Ja, und da hört man halt so ein bisschen, also der E-Sport ist eigentlich in Deutschland schon auf einem guten Weg. Gerade in Gera, was ich nicht gedacht hätte. So, Thüringen ist eigentlich ein relativ kleiner Ort, aber es gibt halt dieses Trainingszentrum da, dass sich da halt in Zukunft junge Leute ausbilden lassen können. Und das zeigt halt auch nochmal, das ist nochmal so ein Aspekt von der Normalzustand ist erreicht. Man kann jetzt sogar eine Ausbildung zum E-Sportler machen.
Wie genau funktioniert das dann? Also Zocken als Ausbildungsberuf, hätte es das damals gegeben?
Also so halb, ne? Also das ist kein reiner E-Sport als Beruf, gibt es halt noch nicht. Auch nicht, nicht direkt als Ausbildungsberuf. Also das System ist noch im Aufbau, es ist halt auch immer noch eine krasse Nische. Natürlich nicht der Sport an sich, das ist riesengroß, aber E-Sportler sein ist halt wirklich immer noch sehr nischig. Und die meisten arbeiten halt nebenbei in anderen Bereichen, zum Beispiel Markus Bonk von Ad-Hoc Gaming, der macht PR und Social Media Marketing für das Team und das Leistungszentrum. Und als Ausbildungsmöglichkeit hast du da halt, dass du im IT-Bereich arbeiten kannst, die Technik machen kannst, Managing, Coaching, Data Analyst, also das Spiel analysieren. Genau. Und nebenbei werden die dann aber wie klassisch im Sport, wie du schon gesagt hast, wie beim Fußball halt auch, gecoacht. Die bekommen Trainingspläne, die lernen Teamplay, also im Team ordentlich zu funktionieren und bekommen Spielanalysen.
Auch das kann man auf der Gamescom erleben. Spiele werden immer mehr zu anerkannten Massenmedien und auch E-Sport hat inzwischen die Politik erreicht. Für E-Sport ist es eine gute Nachricht, denn E-Sportler haben jahrelang um Anerkennung gekämpft. Inzwischen gehen E-Sport-Vereine sogar den nächsten Schritt und wie wir gerade gehört haben, gründen Leistungszentren wie das von Ad-Hoc Gaming in Gera. Da sollen in Zukunft Sportler auch eine duale Ausbildung erhalten.
Deutschlandfunk Nova.
Wir sind nach wie vor auf der Gamescom und wir, das ist Deutschlandfunk Nova Game-Expertin Jana Reinhardt und meine Wenigkeit, wir waren eben bei Microsoft, Jana, und haben uns da einen Haufen Controller angesehen. Kannst du mal beschreiben, was es war?
Genau, also das sind Controller, wie sie behinderte Menschen benutzen. Also Menschen, denen zum Beispiel ein Arm fehlt oder die so eine halbseitige Lähmung haben und die im Prinzip Spiele steuern mit ihrem Kinn oder einfach die Hand drauflegen, aber nicht genug Kraft haben. Das sind so ganz verschiedene Controller. Also du siehst ja einmal, ist das so ein riesiger roter Button, den du einfach drücken kannst. Dann so ein, da dachtest du, das wäre so eine WLAN-Antenne erst.
Ja, es ist aber eigentlich irgendwie so ein Stöpsel, den man vielleicht auch mit dem Mund steuern kann. Also es ist eigentlich ein Analog-Pad oder ein Analog...
Wobbel.
Das ist das Fachwort, Analog-Wobbel.
Richtig.
Ja.
Oder ein Pedal haben wir da. Oder was ich ganz interessant fand, das ist so ein rotes Band. Das sieht aus wie so ein Angelknicker. Und das kennt man auch, also so ein total elastisches Ding und das ist auch ein Controller tatsächlich.
Wie steuert man dann da irgendwas mit? Hast du das, das habe ich nämlich eben nicht so richtig verstanden.
Also das Besondere sind nicht die Controller, weil die gibt es schon, die sind nicht von Microsoft, sondern das Besondere bei diesem Controller ist der Adaptive Controller von Microsoft. Der ist jetzt neu und für Menschen mit Behinderung so gedacht, dass die gleichen Spiele spielen können wie wir, aber jetzt ihre Controller an diesen Hub quasi, an dieses weiße Board anschließen können.
Das heißt, du hast die Möglichkeit tatsächlich ganz viele verschiedene solche Eingabemöglichkeiten oben anzuschließen und da oben siehst du dann quasi die verschiedenen Tasten, ne? A, B, Schultertasten und so weiter und entsprechend kannst du jeweils einen einzelnen Controller oder einen Knopf oder ein was auch immer anschließen.
Genau so funktioniert das und das Spannende ist, das hat mir Gabby Michel auch erklärt, das ist die Hardware-Programmchefin von Microsoft, dass Microsoft sich da kein eigenes System ausgedacht hat, sondern die verwenden im Prinzip das, was die Menschen mit Behinderung ohnehin verwenden, also ihre Devices und können die jetzt da anschließen.
All the devices that we have on the table are actually different types of accessories that can plug into the adaptive controller. These buttons and switches are already used in their homes a lot of the times. They use them to open doors, turn on lights. So we decided that our design needed to use that connection that members of the accessibility community already have.
Also das Coole daran ist halt, dass Microsoft im Prinzip diese Menschen, die ohnehin auch Spieler sind und sich vorher irgendwie ganz komisch mit Klebeband was selber gebastelt haben oder wahrscheinlich auch was hacken mussten, jetzt im Prinzip auch als Konsumenten begreifen und für die halt auch was gebaut haben, dass die eben genauso spielen können wie wir.
Und wir bleiben jetzt beim Thema Controller, wechseln aber den Hersteller und gehen rüber zu Nintendo und da gibt's Controller, die auch das Spielen so ein bisschen zugänglicher machen sollen, richtig?
Genau, es sieht niedlich aus, es sieht nämlich aus wie ein Pokéball, aber es ist ein Controller.
Und deswegen mache ich jetzt nochmal einmal Schnipp. Und schon sind wir bei Nintendo und haben jetzt einen neuen Controller quasi in der Hand, der aber aussieht wie ein Pokéball. Also so wie man den irgendwie aus dem Spiel kennt, rot, weiß, was kann das Ding?
Ja, das ist eigentlich ein Controller und das Faszinierende ist, also es leuchtet, es vibriert, es kann Geräusche machen. Du kannst dann nämlich ein gefangenes Pokémon quasi einsperren und immer mal drücken und dann macht es das Geräusch und oder so. Und das, was ich an diesem Controller sehr spannend finde, ich weiß nicht, diese Pokébälle haben ja vorne so einen weißen, diesen weißen Kreis vorne, die Öffnungsklappe oder keine Ahnung, was das in der Pokémon-Welt ist. Und da ist ein Controller drin, also womit man hält diesen Pokéball in der Hand und man kann das damit seinen Charakter steuern. Und ich finde das halt sehr faszinierend, weil ich habe sehr oft schon Leute gesehen, die totale Probleme haben mit einem Controller. Weil du hast ja da diese zwei Bewegungssticks und du bewegst dich mit dem einen, läufst du mit der Figur rum, mit dem anderen musst du irgendwie die Kamera steuern. Das ist für viele Menschen ein echter Krampf. Und ich finde es sehr faszinierend, wie dieser Controller so natürlich sich anfühlt. Das ist halt ein Pokéball und jeder weiß, was man damit macht. Im Spiel kann man halt auch den, also nicht werfen, weil dann geht er kaputt, aber so tun, als würde man ihn werfen. Also man benutzt den Controller halt sehr natürlich und das finde ich sehr faszinierend, so Stichwort Spiel, also Vielfalt, Spielervielfalt, mehr Leute mitnehmen, Leuten ein bisschen die Angst vor Controller nehmen und ich finde, da geht das ganz gut mit rein. Also ich kann mir ganz gut vorstellen, dass man diesen Controller vielleicht auch bei einer Ausstellung mal hinlegt, bei einem Spiel. Ja, viele Leute haben wirklich Angst, bei einer Spieleausstellung manchmal einfach einen Controller zu nehmen und zu spielen. Also gerade wenn du Kunst- und Designbereich irgendwas ausstellst, also Leute haben da eigentlich keine Lust drauf. Und ich glaube, wenn das so was Einfaches ist, was so irgendwie auch spannend aussieht, gut in der Hand liegt, traust du dich eher mal damit rumzuspielen.
Aber es ist ja im Prinzip der Weg, den Nintendo schon vor vielen Jahren eingeschlagen hat mit dem Wii-Controller, der ja auch durchaus Spielen für eine breitere Masse zugänglich gemacht hat, oder?
Ja, absolut. Die hatten ja auch diese Bongos, womit du Donkey Kong steuern konntest. Also eigentlich geht da Nintendo gerade konsequent diesen Weg weiter. Das finde ich total super. Es gibt noch einen anderen Controller, den haben wir jetzt nicht hier, aber da kannst du ein Raumschiff steuern und du steckst in Echtzeit an den Controller Raumschiff-Elemente dran. Zum Beispiel die Spielfigur rein und das ist die dann auch. Also wirklich dieses Denken außerhalb vom Rechner finde ich sehr spannend. Also dass du den Leuten wirklich was in die Hand gibst und dadurch nochmal mehr Lust machst auf ein Spiel.
Jetzt sind wir hier ein bisschen durch die Hallen gelaufen und Gamescom heißt auch jedes Jahr immer wieder die großen Hits, den 17. Teil von den großen AAA-Spielen. Ist das so ein Bereich, wo du sagst, da steckt noch irgendwie Entwicklungskraft drin, neue Controller entwickeln, neue Arten irgendwie kreativ mit Spielen, mit der Steuerung von Spielen umzugehen?
Boah, da geht noch so viel. Ich glaube, das Problem ist halt einfach, dass Hardware sehr teuer herzustellen ist und das kannst du eigentlich nur mit so einem großen Unternehmen machen. Allerdings gibt es ja also diese Custom-Controller, also Alt-Controller, Alternative-Controller-Szene, die wird immer riesiger, weil du kannst dir diese ganzen Chipsätze total günstig aus China bestellen. Es gibt total viele Elektronik-Shops, wo du dir Buttons bestellen kannst, irgendwelche technischen Elemente, Sensoren und da gibt es total viele, die sich halt selber Controller bauen. Aber wie gesagt, für die breite Masse ist es halt schade. Du kommst da an solche Spiele nur ran, wenn du die mal in einer Ausstellung siehst.
Und wenn wir schon beim selbstgebauten Controller sind, hier hinter uns ist ein ja, vermutlich auch selbstgebauter Controller. Ein Nintendo-Controller von der ersten Nintendo-Konsole, vom NES. Der ist aber so ein bisschen größer.
Riesengroß. Mit einer Handfläche ist so groß wie ein A- oder B-Button.
Lustigerweise, wir haben gerade eben mal versucht zu spielen. Ich glaube, zu zweit spielen ist deutlich einfacher als alleine spielen mit dem Ding. Aber das funktioniert tatsächlich.
Der steckt richtig an der Konsole an, der Controller. Also zwar an der nachgebauten, nicht an der Originalkonsole, aber man kann diesen riesigen Controller bei sich an der Konsole anstecken.
Wir arbeiten daran. Ich hätte gerne sowas im Wohnzimmer, du wahrscheinlich auch.
Unbedingt, nächstes Jahr.
Nächstes Jahr. Dann sehen wir uns wieder auf der Gamescom. Wir hören uns wieder vorher hier in Deutschlandfunk Nova. Wir waren auf der Gamescom unterwegs und haben uns Controller angeguckt und waren ganz am Anfang eben auch noch bei den E-Sportlern und haben über Gaming an sich und die Bedeutung von Spielen geredet. Hast du noch jetzt irgendwas auf der Agenda stehen oder bist du durch?
Ich bin total durch. Ich glaube, ich will jetzt schlafen.
Gute Nacht.
Und damit endet unsere kleine Zeitreise auf die Gamescom 2018. Da bin ich gestern mit Deutschlandfunk Nova Spieleexpertin Jana Reinhardt unterwegs gewesen. Und Fotos und die passenden Links zu dem, was wir gerade besprochen haben, die findet ihr im Netz bei uns auf deutschlandfunknova.de.
Deutschlandfunk Nova. Dein Sonntag.